Letzten Sonntag durften wir auf eindrückliche Weise von den Söhnen Korachs lernen, wie sie mit Enttäuschungen umgegangen sind. Sie haben ihr Herz vor Gott ausgeschüttet, ihm all ihre Enttäuschungen geklagt. Und was wäre aber wohl geschehen, wenn sie ihre Enttäuschungen bei sich behalten hätten, in sich hineingefressen hätten? Was wäre dann mit ihrem Herz, ihrer Seele geschehen? Es hätte sich wohl Bitterkeit angesammelt, Groll, vielleicht auch das Verlangen nach Rache denjenigen gegenüber, die ihnen Unrecht getan hatten. Auch David musste bitteres Unrecht erleiden. Er, der doch das ganze Volk Israel befreit hat vor seinen ärgsten Feinden, indem er Goliath umgelegt hat. Er, der zum Held geworden ist des Volkes, alle haben gesungen, haben ihn hochgehoben, umjubelt. Und nun wird er vom König höchstpersönlich verjagt, von Höhle zu Höhle und von Schlupfloch zu Schlupfloch. Ist denn das gerecht? Ist das der gerechte Lohn für seinen Verdienst, für das gesamte Volk? Für seinen todesmutigen Einsatz? Er hat ja sein Leben riskiert, David. Für seinen König, für Saul, für das gesamte Volk und nun das. Es ist gut möglich, dass der folgende Psalm irgendwann in diesen 10 Jahren entstanden ist, in denen David auf der Flucht war vor König Saul. Die meisten Psalmen rund um Psalm 58, die sind ebenfalls aus jener Zeit. Und David spricht in diesem Psalm 58 aus der Perspektive des einfachen Mannes, der unter der massiv ungerechten Rechtsprechung und Regierung der Mächtigen zu leiden hat. Wir hören das Wort Gottes, Psalm 58. Für den Chormeister nach der Weise zerstöre nicht, von David ein Lied. Sprecht ihr wirklich recht, ihr Mächtigen, richtet ihr die Menschen gerecht? Mit Absicht übt ihr Frevel im Land, der Gewalttat eurer Hände lasst ihr freien Lauf. Abtrünnig sind die Freveler vom Mutterschoß an. Vom Mutterleib an gehen in die Irre die Lügner. Gift haben sie gleich dem Gift der Schlange, wie eine taube Viper, die ihr Ohr verschließt, die nicht hört die Stimme der Beschwörer, den Bann des Zauberers. Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund, zerschlage, Herr, das Löwengebiss. Wie Wasser, das verrinnt, sollen sie zergehen, verdorren wie Gras auf dem Weg, wie eine Schnecke, die in Schleim zerfließt, wie eine Fehlgeburt, die nie die Sonne schaut. Ehe eure Töpfe warm sind, fegt der Sturm den Dornstrauch frisch oder brennend hinweg. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er Rache schaut, seine Füße wird er baden im Blut des Frevlers. Und die Menschen werden sagen, Lohn wird dem Gerechten zuteil. Es gibt einen Gott, der auf Erden richtet. Gib der Seele eine Sprache, wenn dein Herz nach Rache schreit. David nimmt in diesem Psalm kein Blatt vor den Mund. Seine Sprache ist deftig. Die Bildsprache seiner Worte, die fährt einem in die Knochen. Und seine Aussage ist eindeutig. Gott zerbricht die ungerechte Herrschaft dieser Gewalttäter. Vergelte ihnen ihre bösen Taten, indem du sie vernichtest. Das ist die zentrale Bitte, ja die Aufforderung, die in diesem Psalm formuliert ist. Davids Gedankengang in diesem Psalm ist schnell erfasst. Erstens der Vorwurf der Ungerechtigkeit? Das ist eine rhetorische Frage. Richtet ihr wirklich gerecht? Natürlich nicht. Es ist ja offensichtlich, dass ihr Böses tut, dass ihr Unterdrücker seid, dass ihr Ungerechtigkeit auslebt. Dann folgt eine Beschreibung eben dieser gottlosen Frevler, dieser Mächtigen. Mit ein paar Bildern, diese taube Schlange, die ihr Gift versprüht. Und dann in der Mitte des Psalms die zentrale Aufforderung in Vers 7, Gott möge vergelten. Er möge ihnen das Gebiss zerschlagen. Deutlicher geht's nicht. Und die folgenden Verse, eine Verwünschung dieser Gottlosen, dieser Frevler mit ebenso massiven Bildern. Sie sollen zergehen wie Wasser, das verrinnt in der Wüste, wie eine Schnecke, die zerfließt unter der sengenden Sonne. Ja, nicht angenehme Vorstellungen. Und zum Schluss des Psalms fordert David die Gerechten auf, sich zu freuen über die wiederhergestellte Gerechtigkeit, dass Gott eingegriffen hat und wieder die Gerechtigkeit aufgerichtet hat. Als erstes möchte ich auf die doppelte Sicht des Psalmisten hinweisen. Es ist interessant, dass David die sichtbare und die unsichtbare Realität im Blick hat. Wenn er von den Mächtigen spricht und am Schluss auch von Gott, der auf der Erde wieder Gerechtigkeit aufrichtet, dann ist im Hebräischen mindestens sichtbar, dass David einerseits von den Machthabern auf dieser Welt spricht, von menschlichen Machthabern, aber hinter diesen Machthabern auch eine geistliche Realität sieht. Götter, Mächte, himmlische Mächte, die irgendwie einen Einfluss haben auf die menschlichen Machthaber. Und wenn nun menschliche Machthaber ihre Macht missbrauchen und mit Absicht Unrecht im Land ausleben, Gewalttat nicht unterbinden, sondern dieser freien Lauf lassen, dann haben diese ungerechten Zustände für David nicht nur einfach eine innerweltliche Ursache, sondern auch eine geistliche Komponente. Und darum schreit er zu Gott, dass Gott selbst wieder Gerechtigkeit herstellen möge. Und dieser Schrei nach Gerechtigkeit, inklusive der Verwünschung der gottlosen Frevler, das ist kein Gebet, das Gott missfällt. Immerhin ist es in den Psalter aufgenommen worden. Und der Heilige Geist spricht auch durch diese Worte Davids zu uns, wie ungeschönt sie auch sein mögen. Eins wird klar, wenn wir diesen Psalm betrachten: Gott hasst Ungerechtigkeit. Gott verabscheut es, wenn Menschen ihre Macht missbrauchen, um Unrecht zu verüben, andere Menschen zu unterdrücken, sie zur Schnecke zu machen. Das erregt Gottes Zorn. Ein klares Beispiel dafür, als die Israeliten von den Ägyptern unterdrückt worden sind. Da hat sich Gott aufgemacht, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu befreien, zu erretten. Und genau ein solches Eingreifen wünscht sich auch David, dass Gott doch herabsteigen möge und die Gerechtigkeit wiederherstelle, sodass sich die sich nach Gottes Willen verhalten, wieder freuen können und dass alle Menschen sehen, dass es einen Gott gibt, der auf dieser Welt für Gerechtigkeit sorgt. Und dabei ist ganz wichtig zu sehen, dass David sich auch wenn er hier auf diese Art und Weise betet, sich nicht von einem blinden Zorn und von persönlichen Rachegelüsten leiten lässt, sondern er wünscht sich eine Regierung, die sich für Gerechtigkeit einsetzt. Und David nimmt die Rache für das erlebte Unrecht auch nicht selbst in die Hand, sondern er bittet Gott darum, für Vergeltung zu sorgen. Denn David kennt die Tora, die fünf Bücher Mose, gut. Dort drin heißt es im Lied des Mose, 5. Mose, Kapitel 32, mein ist die Rache und die Vergeltung. Wenn es Zeit ist, wird ihr Fuß wanken. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens und schnell kommt ihr Verhängnis. Denn der Herr wird seinem Volk Recht verschaffen und Mitleid haben mit seinen Dienern, wenn er sieht, dass die Kraft geschwunden ist und dass es aus ist mit Sklaven und Freien. Gott hat Mitleid mit seinem Volk, wenn sie schwach sind. Und er setzt sich ein für Gerechtigkeit. Und weil David das weiß, dass Gott das zugesagt hat, darum bringt er das erlebte Unrecht vor Gott und bittet Gott, dass er doch Rache und Vergeltung üben solle. Dietrich Bonhoeffer bemerkt dazu treffend, nirgends will der Psalmbeter die Rache in eigene Hand nehmen. Er befiehlt die Rache Gott allein. Damit muss er sich selbst aller persönlichen Rachegedanken entschlagen. Er muss frei sein von eigenem Rachedurst. Sonst wäre die Rache nicht ernstlich Gott befohlen. David hat genau dies erlebt. Dadurch, dass David Gott zur Vergeltung auffordert, gewinnt er die Kraft, sich nicht selbst zu rächen. Wir haben uns darüber gewundert, wie David die Selbstbeherrschung aufgebracht hatte, Saul nicht eigenhändig umzubringen. Er hatte die Gelegenheit dazu, zweimal. Doch er hat sich selbst beherrscht. Und hier ist der Schlüssel dazu. Er hat die Rache ernstlich Gott befohlen und konnte sich so gleichzeitig selber frei davon machen. Und das ist der erste und ich glaube auch der wichtigste Schritt, wenn dein Herz nach Rache schreit. Bring dieses Schreien vor Gott, genauso wie David. Ungeschminkt, ungefiltert, bring es zu Gott. Befiehl die Rache Gott an, überlass sie ihm, lass sie dann aber auch ganz los. Nur so wirst du frei werden vom Impuls, dich selbst zu rächen. Paulus zitiert im Römerbrief genau die oben betrachtete Stelle aus dem Lied des Mose. Römer 12, 19, wir haben es bereits gehört. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. So weit, so gut. David hatte begriffen, sich nicht selbst zu rächen und er hat es auch ganz gut hingekriegt, können wir konstatieren. Aber seien wir ehrlich, als gute Christen widerstrebt uns doch dieser Hass, den David zum Ausdruck bringt. Dieser Hass auf die Gottlosen, dieses wüste Verwünschen der Feinde. Und überhaupt, was soll das für eine Freude sein, wenn der Gerechte seine Füße im Blut des Frevlers baden kann? Also, puh, hier gibt es doch einen Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und Paulus, er ist ja noch nicht fertig im Römer 12, er schreibt ja auch weiter. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das ist doch eine Aussage. Und überhaupt hat nicht Jesus höchstpersönlich in der Bergpredigt die Feindesliebe befohlen. In Matthäus 5, ab Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, sagt Jesus. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. So sollen wir mit unseren Feinden umgehen, sie lieben, für sie beten. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Du sollst deinen Feind hassen, das steht nirgends im Alten Testament. Ihr habt das gehört, sagt Jesus. Es war wohl der Schluss, die Interpretation der Pharisäer und Schriftgelehrten aus ebensolchen Psalmen wie dem Psalm 58, den wir gelesen haben, oder vielleicht auch Psalm 139, den Schluss, dass sie daraus geschlossen haben, wenn der Psalmbeter so betet, dann soll ich meinen Feind hassen. Aber das steht nicht in der Bibel. Im Alten Testament, dort heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben. Und dein Nächster, das ist jeder Mensch, der dir nahe kommt. Ein solch starker Gegensatz zwischen Alten und Neuen Testament ist nicht zulässig. Und wir sollten denselben Fehler vermeiden, den die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht haben. Wir sollen nicht sagen, im Alten Testament heißt es, du sollst deinen Feind hassen. Es gibt dieses Gebot nicht im Alten Testament. Natürlich, im Neuen Testament formuliert Jesus eine weitergehende Aufforderung, ein weitergehendes Gebot, als einfach deinen Nächsten zu lieben. Er schließt nun explizit den Feind ein in diese Kategorie deines Nächsten. Er sagt, ja, auch wenn dein Nächster dein Feind ist, sollst du ihn ebenso lieben. Und wenn er dich verfolgt, dann sollst du für ihn beten. Wow. Das ist also der zweite Schritt, wenn dein Herz nach Rache schreit. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Nun fragst du dich, wie ist es möglich, dieses Gebot zu leben? Und ich gebe dir recht, das Gebot der Feindesliebe, das ist wohl eines oder sogar das anspruchsvollste und am schwierigsten zu erfüllende Gebot, das wir in der Bibel haben. In der Schweiz erleben wir nicht oft solches Unrecht, das unser Herz nach Rache schreien lässt. Wir haben eine Justiz, die einigermaßen für eine doch recht anständige Gerechtigkeit sorgt. Und wenn die Rachegefühle fremd sind, dann danke Gott für dieses Privileg, dass wir in einer Gesellschaft leben dürfen, in der eine hohe Gerechtigkeit herrscht. Das ist nicht überall auf der Welt so. Ich habe mich erinnert an ein Buch eines Missionars, der nach Kolumbien gegangen ist vor etwa 50 Jahren. Es ist eines der eindrücklichsten Bücher mit einem Missionsbericht darin, das ich je gelesen habe. Dieser Mann heißt Bruce Olson. Der ist als junger Mann zu einem Indianerstamm gegangen, der bisher unerreicht war, die Motilonen. Und er lebte mit diesen Indianern, er lernte ihre Sprache, er konnte zuerst überhaupt nicht mit ihnen sprechen, er lernte ihre Sprache. Er wäre zwischendurch fast draufgegangen an Krankheiten, Malaria und so weiter, an Verletzungen. Doch mit der Zeit gewann er das Vertrauen des Anführers dieses Stammes. Der hieß Bobarishora, das ist ein bisschen komplexer Name, darum nannte er ihn einfach Bobby. Und er wurde diesem Bobby zum Freund und der Bobby wurde sein Freund. Und irgendwann bekehrte sich, Bobby, kam zum Glauben an Jesus. Und mit der Zeit kamen immer mehr Indianer dieses Stammes zum Glauben an Jesus. Und es war wunderbar. Bruce Olsen, er konnte miterleben, wie über die Jahre, er war etwa 10 Jahre oder noch länger bei diesem Indianerstamm, immer mehr dieser Indianer Jesus kennenlernen durften, ihm ihr Leben gaben und sich das Leben dieses Stammes veränderte, wie sie auch bessere Gesundheitsfürsorge einrichten konnten, die Kinder unterrichteten und so weiter. Es ging ihnen besser und es war eine wunderbare Entwicklung. Und Bruce Olsen freute sich natürlich, denn es war ja sein Herzenswunsch, dass dieser Stamm zum Glauben kam an Jesus. Doch dann geschah etwas Schreckliches. Es kamen Kolonisten, im Buch werden die Gesetzlose genannt, die kamen und die wollten das Land, die wollten Bodenschätze, die drangen in den Dschungel ein. Die hatten kein Recht dazu, aber sie wollten den Indianern das Land wegnehmen. Und um es kurz zu machen, irgendwann erschossen sie diesen Bobby. Ein schreckliches Unrecht. Bruce Olsen war verzweifelt. Er dachte, kann das sein? Dieser Anführer, dieser gute Mann, dieser Häuptling, dieser Indianer einfach erschossen. Wer rächt dieses Unrecht? Ja, natürlich kam die Frage. Er ging zur Polizeistation, er forderte Militärschutz an für die Indianer und so weiter. Aber in einem Land wie Kolumbien ist es nicht ganz sicher, dass die Justiz für Recht sorgt und so weiter. Ihr seht, in solch einer Situation wird es herausfordernd. Wie gehe ich mit dem Gefühl der Rache um, dem Wunsch nach Rache? Wie ist Jesus damit umgegangen? Er hat selbst vorgelebt, was er gepredigt hat. Und es ist interessant, in der alten Kirche wurde dieser Psalm 58 mit der Beschreibung dieser ungerechten Richter ausgelegt auf die Situation der Passion Jesu, als er vor dem Hohen Rat stand, dieser ungerechten Richter, die ihn zu Unrecht zum Tod verurteilt haben. Als er vor Pilatus stand, der zwar seine Unschuld sah, aber trotzdem nichts dagegen unternahm, dass er ans Kreuz geschlagen wurde. Dieser Justizskandal, dass Jesus schlussendlich als Unschuldiger, wie ein Verbrecher, hingerichtet wurde. Dieses Unrecht, das sahen die Ausleger in der alten Kirche in diesem Psalm 58 gespiegelt. Doch wie ist Jesus damit umgegangen, mit diesem Unrecht? Er ist den ersten Schritt gegangen. Er rechnete mit der gerechten Vergeltung Gottes. Im 1. Petrus lesen wir, er schmähte nicht, wenn er geschmäht wurde, er drohte nicht, wenn er leiden musste, sondern stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Jesus vertraute darauf, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Auch er befahl die Vergeltung Gott an. Und er ging den zweiten Schritt. Jesus selbst hat sein Gebot, für diejenigen zu beten, die einen verfolgen, noch am Kreuz so eindrücklich umgesetzt. Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow, er hat für seine Feinde gebetet. Ja, wie können wir unsere Feinde lieben und für sie beten? Was Jesus vorgelebt hat, im eigenen Leben umgesetzt hat, das ist unglaublich schwer. John Stott schreibt über das Gebot, auf Rache zu verzichten und dafür den Feind zu lieben. Nichts ist so herausfordernd. Nirgendwo wird die radikale Verschiedenheit der christlichen Gegenkultur sichtbarer. Nirgendwo sind wir dringender auf den Heiligen Geist angewiesen, dessen erste Frucht die Liebe ist. Wie können wir das leben? Kehren wir nochmals zu Psalm 58 zurück. In Vers 4 macht David eine bemerkenswerte Aussage. Abtrünnig sind die Frevler vom Mutterschoß an, vom Mutterleib an, gehen in die Irre, die Lügner. Okay, David sieht hier die Ungerechten, er selber ist der Gerechte, der darunter leidet. Die Fronten sind klar. Doch wenn wir die Lebenslinie Davids nun etwas ausziehen, dann wissen wir, er ist König geworden, er ist selbst zu einem der Mächtigen geworden im Land. Und was geschieht dann? Er missbraucht seine Macht. Er wird selbst zu einem Frevler, der ein gewaltiges Unrecht verübt. Er nimmt sich die Bathseba und ihren Mann Uriah lässt er im Krieg umbringen. Wir kennen die Geschichte ebenfalls. Und David muss erkennen, dass er selbst in der Beschreibung von Vers 4 dieses Psalms mitgemeint ist. Er formuliert das später im Psalm 51, Vers 7, dem Psalm, in dem er seine Umkehr beschreibt nach diesem großen Unrecht, das er verübt hat. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und er erkennt, dass er selber in der genau gleichen Situation ist, wie die Frevler, die Unrecht ausüben. Und diese Erkenntnis, die brachte ihn zur Umkehr, zurück zu Gott. Und diese Erkenntnis bringt auch uns auf die Knie vor dem Kreuz. Das ist ein eindrückliches Bild von Rembrandt, ihr kennt es vielleicht, die Kreuzesaufrichtung. Und wenn man so drauf schaut auf dieses Bild von Ferne, dann sieht man, wie durch einen Scheinwerfer angeleuchtet Rembrandt selber auf diesem Bild, wie er mithilft, das Kreuz aufzurichten. Es ist raffiniert gemacht mit dem Pferd im Hintergrund, mit dem weißen Pferd. Das hebt ihn selbst hervor als einen, der mithalf, Jesus ans Kreuz zu bringen. Und Rembrandt drückt dadurch aus, ja, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie David. Ich habe gemerkt, nicht nur die anderen sind die Bösen, sondern auch ich habe dazu beigetragen, Jesus ans Kreuz zu bringen. Auch ich bin schuldig vor Gott. Doch hier ist die gute Botschaft. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5. Und ich lese noch einmal ein Zitat von Bonhoeffer. Gottes Rache traf nicht die Sünder, sondern den einzig Sündlosen, der an der Sünderstelle getreten ist, den Sohn Gottes. Jesus Christus trug die Rache Gottes, um deren Vollstreckung der Psalm betet. Er stillte Gottes Zorn über die Sünde und betete in der Stunde der Vollstreckung des göttlichen Gerichts, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So führt der Rachepsalm zum Kreuz Jesu und zur vergebenden Feindesliebe Gottes. Nicht ich kann von mir aus den Feinden Gottes vergeben, sondern allein der gekreuzigte Christus kann es und ich darf es durch ihn. Durch die vergebende Feindesliebe Jesu, mit der er zuerst mich geliebt hat, und durch die Kraft des Heiligen Geistes darf auch ich, dürfen auch wir lernen, unsere Feinde zu lieben und für sie zu beten. Welchen Weg wählst du? Den Weg der Vergeltung und der Rache, auf dem du dir selber Recht zu schaffen versuchst? Oder den Weg des Racheverzichts, der die Rache Gott anbefiehlt und in der Fürbitte vor Gott um Vergebung bittet, den Weg der Feindesliebe? Der eine Weg führt in die Gottesferne. Und schlussendlich endet er in der Trennung von Gott in der Hölle. Der andere Weg führt in die Gegenwart Gottes und schlussendlich in die ewige Gemeinschaft mit ihm in den Himmel. Und was macht den Unterschied? Ich lese noch einmal die letzten zwei Verse des Psalms. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er Rache schaut. Seine Füße wird er baden im Blut des Frevlers. Und die Menschen werden sagen, Lohn wird dem Gerechten zuteil. Es gibt einen Gott, der auf Erden richtet. Gott wird einmal endgültig für Gerechtigkeit sorgen. Es wird ein letztes Gericht geben. Und das ist eine Trostbotschaft für alle Unterdrückten. Wer darf sich in diesem Gericht freuen? Es sind dies die Gerechten. Aus welchem Grund? Der Psalm sagt, seine Füße wird er baden im Blut des Frevlers. Und hier wage ich bewusst eine allegorische Deutung. Die kann ich nicht exegetisch belegen, aber intuitiv ist mir das gekommen in der Predigtvorbereitung. Dem Gerechten werden die Füße gewaschen im Blut dessen, der von keiner Sünde wusste und doch für uns zur Sünde gemacht worden ist. Jesus ist es, der am Kreuz sein kostbares Blut für dich und mich vergossen hat. Er ist es, der uns die Füße waschen möchte, um uns zu reinigen von aller Schuld, sodass wir als Gerechte vor dem Gericht, vor dem Richter der Welt erscheinen dürfen und in großer Freude unseren Lohn empfangen dürfen. Dies jedoch nicht aufgrund unserer eigenen Leistung und Gerechtigkeit, sondern weil wir in ihm zur Gerechtigkeit gemacht worden sind. Und natürlich, wenn er uns zu seiner Gerechtigkeit gemacht hat, dann sollen wir auch gerecht leben, sollen wir für Gerechtigkeit kämpfen, uns einsetzen. Und die Frage ist, welchen Weg wählst du? Ich möchte beten. Ich bete mit heiligen Männern, die besseren Worte haben als ich. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich von Herzen jedem vergebe, der an mir schuldig wird, ihn aber auch zur Verantwortung ziehe und deine Wahrheit bezeuge. So kann dein Kreuz mein Leben formen, indem es beides verbindet, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Amen.